Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Energate News Update. Mein Name ist Christian Seelos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
Hallo.
Carsten, wir zeichnen auf am Freitag, 7. Juni. Hinter uns liegt eine durchaus spannende, interessante Woche, weil es war der BDEW-Kongress. Der BDEW ist der große Energieverband, macht einmal im Jahr in Berlin einen großen Kongress. Und das ist im Prinzip das jährliche Klassentreffen der Energiewirtschaft. Ganz viele Leute kommen nach Berlin. Es gibt viele Diskussionen. Die Politikprominenz lässt sich im Regelfall auch blicken. Dieses Jahr war das unter anderem, Wirtschaftsminister und Energieminister Robert Habeck. Die Außenministerin Annalena Baerbock war da. Der Oppositionsführer Friedrich Merz und natürlich ganz viele Vorständinnen, Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von Unternehmen aus dem ganzen Energieumfeld von links nach rechts, alles einmal dabei. Lass uns mal so auf die Themen gucken. Ich denke, wird so ein bisschen heute eine Sonderausgabe zum BDEW-Kongress. Klar, ist ein bisschen Werbung dann am Ende des Tages auch für die Veranstaltung, aber es ist schon so ein Highlight. Und vor allem, der Kongress spiegelt natürlich auch die ganzen Themen, die die Energiebranche so umtreibt und die wir ja auch hier im Podcast immer bearbeiten. Ich glaube, große Linien waren eigentlich relativ klar. Thema Nummer eins aus deiner Sicht.
Da könnte man also aufs T-Shirts drucken, wenn ich Der BDEW hat ja das Motto einfach mal machen, glaube ich, aber ich würde mir, glaube ich, Technologieoffenheit aufs T-Shirt drucken. Das Wort ist auch, glaube ich, auf meiner Bullshit-Bingo-Liste, reicht der Zettel gar nicht aus, so oft wurde das genannt. Aber wahrscheinlich das Thema, was ich zumindest am stärksten verfolgt habe, war eben die Kraftwerkstrategie. Also die Frage, wie man jetzt eben schnell irgendwie noch Kraftwerke, Ersatzkraftwerke an den Markt bringen kann innerhalb weniger Jahren mit staatlichen Hilfen, um den Kohleausstieg abzusichern, haben wir hier auch schon häufiger besprochen. Und das war da in verschiedenen Foren auf jeden Fall immer mal wieder Thema, weil, das haben wir auch schon besprochen, alle warten darauf seit Monaten und hören immer das Gleiche. Ja, es wird demnächst da eine Einigung mit der EU-Kommission geben. Die gibt es aber immer noch nicht.
Ja, ich fand das ehrlich gesagt auch ganz spannend, dass dieses Thema den Kongress so sehr dominiert hat eigentlich, weil es gibt ja noch ganz viele andere Themen. Wärmewende, Riesenthema, war eigentlich relativ klein beim Kongress. Auch Wasserstoff, ja, war auch in ein, zwei Panels Thema beim Kongress, aber nicht so intensiv wie das Thema Kraftwerksstrategie. Und auch das ganze Thema Netzausbau, fand ich, war auch noch so ein bisschen größeres Thema. Gerade die Frage der Finanzierung und auch nochmal diese ganze Frage, wie kriegen wir da eigentlich noch mehr Beschleunigung rein in die Planung, in die Genehmigung, in die Entbürokratisierung. Das waren so die großen Blöcke. Aber lass uns doch dann durchaus mal mit dem Hauptthema Kraftwerksstrategie loslegen. Also man kann sagen, heute ist der 7. Juni. In zwei Tagen ist die Europawahl. Eigentlich war es ja immer mal als Ziel ausgegeben, dass die Kraftwerksstrategie vor der Europawahl zumindest grünes Licht aus Brüssel erhält. Kann man jetzt eigentlich sagen, dem ist nicht so.
Nö, da ist jetzt schon Wochenende.
Genau, da ist quasi vorbei. Von der Kommission kommt also nichts mehr. Der eine oder andere hatte vielleicht noch drauf spekuliert, dass Robert Habeck zum BDEW-Kongress kommt und sagt, hier, weißer Rauch zieht auf, wir haben grünes Licht aus Brüssel. Dem war aber nicht so. Im Gegenteil, er hat eigentlich nochmal so Einblicke gegeben in die durchaus zähen Verhandlungen mit der Kommission. So wie man jetzt hört, ist mit der Europawahl nicht Schluss mit den Gesprächen mit der Kommission, aber es wird natürlich einfach noch mal schwieriger. Die aktuelle Kommission bleibt nach der Europawahl kommissarisch im Amt. Aber klar, das wird dann eine noch schwierigere Phase, aber noch besteht Hoffnung, dass da vor der Sommerpause hier in Berlin sich noch was tut.
Ja, also er hat zumindest gesagt, man sei jetzt schon im Kleingedruckten angekommen. Ich meine, so ein Kleingedrucktes, wenn man jetzt an Versicherungsbedingungen oder so denkt, das kann auch schon recht umfangreich sein. Also er hat gesagt, über Förderung, Förderhöhe, Mengen und so, da sei man sich einig. Gestern in seiner Rede da beim BDEW-Kongress, dann hat er allerdings doch verschiedene Fragezeichen verursacht mit dem, was er zur Kraftwerkstrategie gesagt hat. Er hat nämlich dann nochmal lang und breit ist er darauf eingegangen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, solche Instrumente bei der EU-Kommission anzumelden. Oder es gibt mehrere Möglichkeiten, aber man hat hier immer über zwei diskutiert. Es gibt nämlich Beihilfe-Leitlinien, also das nennt sich Kriterien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen. Kann man auch unter dem Stichwort googeln und mal reingucken. Da gibt es so zwei Punkte, 4.1. Das sind sozusagen Maßnahmen, die den der Reduktion von CO2-Emissionen dienen sollen. Und dann gibt es 4.8, da geht es um Beihilfen zum Thema Stromversorgungssicherheit. Und da ist Habeck so in seiner Rede lang gewabert und man war eigentlich immer hier davon die ganze Zeit überzeugt gewesen, dass dieses Instrument, die Kraftwerkstrategie, als Dekarbonisierungsmaßnahme angemeldet ist, als Beihilfe sozusagen Instrument, weil ja die Gaskraftwerke ja nicht nur Kohlekraftwerke ersetzen, sondern die sollen ja auch irgendwann auf Wasserstoff umstellen, also dann eben CO2-neutral perspektivisch sein. Aber er hat, er ist ja immer so hin und her gewabert und hat gesagt, naja, wir haben ja eigentlich genug Kapazitäten 2030, also du hast mir auch zugehört, und dann hat er wieder gesagt, ja, und 2039 haben wir dann ja ein Problem und das müssen wir aber jetzt schon der EU-Kommission erklären, dass wir dann ein Problem haben und jetzt schon Kraftwerke bauen. Und dann hat er gesagt, ja, und als Dekarbonisierungsmaßnahme wäre das ja alles ganz einfach. Und dann wurde er noch gefragt, was passiert denn, wenn kein Wasserstoff da ist? Und dann hat er gesagt, na, dann nehmen die Anlagen eben weiter Gas und verstromen das, was eigentlich nicht möglich ist, wenn man Kraftwerke fördert mit dem Hinweis, die sollen Dekarbonisierung machen. Die sollen nämlich dann irgendwann auf Wasserstoff umstellen und dürften dann gar kein Gas mehr verstromen. Also das war schon sehr verwirrend, sodass man nachher dachte, aha, als ist die Kraftwerkstrategie jetzt doch als Versorgungssicherheitsinstrument angemeldet, was viele eigentlich von vornherein auch gar nicht so schlecht fanden, zumindest aus der Energiewirtschaft. Aber es war etwas verwirrend, oder wie hast du es wahrgenommen?
Ja, das war durchaus, gab es gewisse Unklarheiten. Man kann vielleicht auch mal so aus der Praxis des Journalistenalltags berichten. Es gibt beim BDW-Kongress einen Presseraum. Da sitzen dann viele Kolleginnen und Kollegen auch von uns. Und da ist danach ja durchaus dann medienübergreifend auch eine gewisse Diskussion ausgebrochen. Und es ging die Frage um, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Also Robert Habeck tendiert ja durchaus mal dazu, dann auch ein bisschen ausschweifend Dinge zu erläutern und zu erklären. Und also ich hatte auch den Eindruck, er hat sich so ein bisschen verzettelt. Ich muss sagen, vor ihm hat Friedrich Merz gesprochen, CDU-Chef. Der hat sich gar nicht auf Details eingelassen. Ja, der hat eben nur die ganz großen Linien irgendwie gesprochen. Ja, das musste man natürlich sagen, das ist jetzt vielleicht das Energiethema jetzt auch nicht sein absolutes Spezialthema. Bei Robert Habeck ist es ja durchaus anders. Er hat auch in seiner Rede betont, dass er natürlich für die gesamten Wirtschaftsthemen zuständig ist und hat sich dann aber doch eingelassen auf eine sehr kleinteilige Diskussion zum Thema Kraftwerksstrategie, Auseinandersetzung mit der EU-Kommission. Mein Eindruck, er hat sich da echt ein bisschen verzettelt.
Ja, vielleicht, ich bin nachher dann auch im Publikum rumgegangen und habe noch verschiedene da Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, was die denn jetzt verstanden hätten. Und alle waren so, ja, irgendwie scheint mir das doch, als hätte er hier einen Schwenk gemacht oder eine andere Argumentation als bisher. Friedrich Merz hat halt vorher in seiner Rede gesagt, naja, also er selbst, Merz, sei ja nur ein Jurist und Habeck sei ja eben ein studierter Philosoph und deswegen hätten sie eigentlich beide nicht so wirklich Ahnung davon, also jetzt technisch gesehen. Und man hatte den Eindruck, das hat Habeck irgendwie so ein bisschen angespitzt, weil er dann, das hast du ja schon erwähnt, auch betont hat, er sei ja schon seit 10 Jahren Energieminister und was überhaupt der Job des Ministers wäre und so weiter. Und vielleicht hat er sich darauf dann irgendwie auf diese etwas rutschige Fahrbahn in der Argumentation der Beihilfeanmeldung der Kraftwerkstrategie begeben. Es gab dann noch eine Abendveranstaltung bei RWE, auch zum Thema Kraftwerkstrategie. Da war ich dann auch und da war das schon auffällig. Da war nämlich dann der Energiestaatssekretär Philipp Nimmermann. Und der stand dann auf der Bühne dort und bevor überhaupt er eine Frage gestellt hat, hat er direkt gesagt, ach ja, übrigens, die Kraftwerkstrategie ist schon als Dekarbonisierungsinstrument angemeldet. Also das hat er direkt irgendwie klargestellt. Vermutlich hat er auch gemerkt, dass am Nachmittag da einiges ein bisschen hin und her ging und damit hat er das dann eingefangen. Also man kann ja jetzt sagen, nee, es ändert sich eben nichts. Die Kraftwerkstrategie bleibt ein Dekarbonisierungsinstrument, also für die Experten hier unter unseren Zuhörern 4.1 der Beihilfeleitlinien. Kann man da nachgucken. Aber wir reden ja auch, und das war ja auch ein Thema auf dem BDW-Kongress, dann für die nahe Zukunft über einen Kapazitätsmechanismus, in den quasi die Kraftwerkstrategie auch irgendwie übergehen soll. Wie genau, weiß man eben noch nicht. Aber auf jeden Fall soll über diesen Kapazitätsmechanismus, der sichert eben auch Kraftwerksbetreibern fixe Gelder zu, auch wenn die Kraftwerke nur wenig laufen, die sie dann bauen oder die sie da anmelden. Also so wie die berühmte Feuerwehr, die ja auch Geld dafür bekommt, dass sie eben im Spritzenhaus steht und nicht nur dafür, dass sie irgendwann ausrückt und Brände löscht. So einen Mechanismus soll es ja geben. Darüber soll es, wenn möglich, auch noch eine Einigung jetzt in dieser Legislatur geben. Und dieser Kapazitätsmechanismus, der würde dann unter dem Punkt 4.8 angemeldet werden in diesen Leitlinien, also Beihilfen zur Gewährung der Stromversorgungssicherheit. Ich hoffe, alle Unklarheiten sind jetzt beseitigt oder alle Klarheiten, je nachdem, wie man sieht. Und ich vermute, das war vielleicht ja nicht so trennscharf in den Worten des Wirtschaftsministers, dass es eben diese zwei Instrumente gibt, oder er hat das dann irgendwie vermischt und nicht klar getrennt, die unter unterschiedlichen Regimen da einfach angemeldet werden.
Aber man merkt auf jeden Fall, die Sache ist kompliziert. Auch wenn Habeck gesagt hat, dass die großen Steinbrocken schon aus dem Weg geräumt sind, es bleibt kompliziert, und das führt eben auch dazu, dass Barbie Haller, die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, schon mal klargemacht hat, also dieses Jahr wird es keine Ausschreibungen mehr geben für wasserstofffähige Gaskraftwerke. Die Energiewirtschaft hat da doch durchaus auch immer recht stark gedrängt, weil sie sagen, es läuft uns die Zeit ab. Wenn wir diese Anlagen 2030 in Betrieb nehmen wollen, wird es jetzt wirklich sehr, sehr eng zeitlich. Aber wenn man sich eben jetzt anguckt, wir warten immer noch auf das grüne Licht aus Brüssel. Es ist immer noch die Frage offen, wie sehr muss sich eigentlich der Bundestag dann mit der Kraftwerksstrategie beschäftigen. Es ist eigentlich klar, dass es dieses Jahr nichts mehr wird. Wenn man sich mit einzelnen Leuten aus dem Bundeswirtschaftsministerium unterhält, dann hört man das auch schon raus, dass man da auch im Ministerium eigentlich selber nicht mehr davon ausgeht. Aber die offizielle Linie des Hauses ist es immer noch, wir streben das dieses Jahr noch an.
Genau, deswegen war es auch ganz interessant, dass Barbie Haller sozusagen als Vertreterin der Bundesnetzagentur, die ja zwar jetzt mehr Freiheiten hat, regulatorisch, aber eben immer eigentlich noch sozusagen angegliedert ist ja ans Wirtschaftsministerium, dass die sich da so klar äußert und eigentlich auch so ein bisschen der Linie des BMWK, der offiziellen Linie, muss man sagen, widerspricht. Aber du hast es schon gesagt, es wird sowieso, wenn es eine Einigung gibt, auch nochmal eine 6-wöchige Konsultation geben im Ministerium, das ist sowieso vorgesehen, europarechtlich, und dass die Kraftwerkstrategie im Bundestag auch besprochen werden muss, das ist eigentlich klar. Ich hatte mich da letzte Woche auch zu umgehört bei Abgeordnetenbüros, und die FDP ist da ganz klar und sagt, nee, das ist Thema, muss Thema im Parlament sein. Auch der SPD-Berichterstatter für das Thema, Markus Hümpfer, wünscht sich das auch. Also man kann davon ausgehen, dass es da auf jeden Fall reingeht. Und Barbie Haller hat dann ja gesagt, ja, das könnte man dann die ersten Ausschreibungen Anfang 2025 machen, noch nicht am 1.1., hat sie gesagt. Und sie hat dann auch gesagt, wichtig ist auf jeden Fall, dass man da noch Themen berücksichtigt in diesen Ausschreibungen. Also eben die Frage Systemdienlichkeit, also Kraftwerke jetzt, fossile, leisten ja beispielsweise einen Beitrag zur Spannungshaltung. Auch das muss eben Kriterium werden, dass die neuen Anlagen das auch irgendwie tun. Und vor allem der große Diskussionspunkt, sage ich mal, die Regionalisierung, also wo bauen wir die Anlagen hin? Da konnte man auch gestern beim BDEW so eine gewisse Differenz sehen. Also der RWE-Chef Markus Kreber hat gesagt, naja, am besten am Anfang so einfach wie möglich. Das passiert dann schon da, wo es richtig ist, während der ENBW-CEO gesagt hat, nee, also wir hätten da gerne vor allem auch irgendwelche Kriterien, damit die Anlagen im Süden landen. Und da gab es schon eine Differenz auf offener Bühne, die auch der Minister dann bemerkt hat, muss man ja sagen. Und diese Dinge müssen da eben noch einfließen.
Ja, ist natürlich auch nicht ganz überraschend, weil ENBW natürlich im Süden beheimatet ist und hofft vor allem dort, dass dort neue Kraftwerke entstehen. RWE auf der einen Seite im Westen oder die LEAG im Osten, die sagen natürlich, naja, also so eine Regionalkomponente muss da jetzt nicht rein. Es ist überhaupt erstmal wichtig, dass die Anlagen entstehen, egal wo. Prinzipiell gibt es, wenn es einen Kapazitätsengpass gibt, den ja eher im Süden, weil im Norden ja vor allem ganz viel erneuerbare Kapazitäten da sind. Jetzt geht es schon so um die naheliegenden Zeitpunkte? Wird es noch was in diesem Jahr mit der Ausschreibung oder erst im nächsten Jahr? Was heißt das? Wann kommen die Kraftwerke? Kommen die dann 2030 oder vielleicht ein bisschen später? Diese Debatte hat den Oppositionspolitiker Jens Spahn beim BDW-Kongress auf jeden Fall dazu verleitet, schon mal direkt das Thema Kohleausstieg bis 2038 in Frage zu stellen, zumindest da eine Portion Skepsis ranzupacken, oder er gesagt hat, naja, ist nicht so sicher, ob das was wird und vielleicht können die Kohlekraftwerke ja auch noch länger laufen und wenn dem so ist, ist auch nicht so schlimm. Das machen wir dann so ein bisschen mit CCS, also mit der CO2-Abscheidetechnologie, die dann das CO2, das normalerweise im Rauchgas rausgehen würde in die Atmosphäre, dass man das quasi abscheidet, einfängt und dann entweder verwertet oder speichert.
Genau, das hat er gesagt und man muss sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann nochmal grundsätzlicher darüber unterhalten, was man mit Kohleausstieg meint, denn es ist jetzt schon so, und das hat Barbie Haller gestern da auch gesagt von der Bundesnetzagentur, dass die BNetzA ja jetzt schon Anlagen, die also Kohlekraftwerke, die zur Abschaltung da angemeldet sind, das machen die Betreiber immer, wenn sie die aus dem Markt nehmen, dann prüft er die BNetzA, ob das überhaupt geht, also ob das aus Versorgungssicherheitsgründen und Netzstabilitätsgründen möglich ist. Und ja, hat sie gesagt, sie haben jetzt schon 18 Blöcke, also Kraftwerksblöcke, über 2030 hinaus bis 2031 in so eine Reserve überführt. Das heißt, die sind immer noch, vereinfacht gesagt, unter Feuer. Und bei Bedarf liefern die eben noch Strom, um das System sicher zu halten, weil das natürlich die oberste Priorität ist. Und da hat die Bundesnetzagentur auch immer das letzte Wort. Also nicht unbedingt der Kraftwerksbetreiber entscheidet, ob das Kraftwerk vom Netz geht, sondern eben die Bundesnetzagentur guckt, ob das in dem Netzgebiet möglich ist, unter allen Sicherheitsbedingungen. Und sie hat auch gesagt, dass das werden sie in Zukunft weitermachen. Das heißt, es wird auch in den 30er Jahren in jedem Fall über 2030 hinaus, und das ist ja das Datum, was im Koalitionsvertrag steht, möglicherweise Kohleausstieg. Das ist natürlich passé. Man kann dann natürlich immer argumentieren, naja, die Kohlekraftwerke sind dann ja nicht mehr am Markt, sondern in der Reserve. Aber Fakt ist, es wird weiter Kohlekraftwerke geben. Wie lange, weiß man nicht. Das hängt dann schon eben von den Ersatzkapazitäten ab, die man zubauen kann. Aber insofern dieses Szenario, dass die dann doch noch länger laufen und dann eben die Definition, was bedeutet Kohleausstieg? Denn es gibt ja immer die Argumentation, naja, nach 2030 werden die Emissionszertifikate im Emissionshandel durch die jüngsten Reformen auf europäischer Ebene sehr teuer. Das stimmt natürlich, wenn man jetzt auf eine marktliche Kohleverstromung guckt, dann lohnt sich das, ist es wirklich irgendwann sehr teuer. Wenn die Anlagen aber sozusagen in die Zwangsreserve kommt, spielt der Faktor natürlich nicht so eine große Rolle, weil die Betreiber ja entschädigt werden, also über sozusagen uns alle, das wird umgelegt, diese Kosten, dann ist die Frage nicht mehr so wichtig. Das heißt, die könnten dann doch länger laufen. Und insofern dann der Hinweis von Jens Spahn, naja, seine These sei, das läuft länger als bis 2038. Wer weiß, aber dahinter merkt man schon so ein bisschen, dass der Wahlkampf eben sich so langsam, dass der ins Rollen kommt. Die CDU hat diese Woche auch ein Papier verabschiedet zur Energiepolitik, also so ein Rohentwurf. Es sind zwei eher dürre Seiten. Das kommt auch von Jens Spahn und auch von Andreas Jung, dem klimapolitischen Sprecher. Und da stehen auch so ein paar Eckpunkte drin, eben keine Kohlekraftwerke abschalten, ohne dass es Ersatzkapazitäten gibt. Eine Offenheit, also eine Ausweitung von CCU und CCS steht da drin, nicht jetzt speziell auf Kohle bezogen, aber allgemein, dass man das breiter nutzen soll. Auch natürlich der Klassiker Heizgesetz abschaffen, das kommt ja immer von der Union. Aber auch beim Thema Erneuerbaren eben stärker darauf zu achten, dass die im Gleichklang mit dem Netzausbau sind. Das ist auch schon so ein längeres Thema, dass man da oder immer wieder erhobene Forderungen, die auszubauen im Gleichklang mit dem Netzausbau. Also da merkt man schon so ein bisschen Absetzbewegung und Positionierung. Also da war dann das hat es ja schon erwähnt, dass Friedrich Merz so quasi lapidar gesagt hat, naja, Kernenergie sehen wir anders, aber ist jetzt politisch entschieden, ist eben so, dass er das Thema, obwohl es ja im Grundsatzprogramm der CDU drinsteht, aber das hat er eigentlich gestern ziemlich abgeräumt, was dann fast ein bisschen überraschend war.
Ja, das fand ich auch durchaus bemerkenswert, auch in diesem Papier, das du angesprochen hast, das sicherlich noch ein Entwurf ist, was man dem Charakter des Papiers auch anmerkt, aber da steht ja auch, dass ein Pilotkraftwerk als Fusionsreaktor errichtet werden sollte in Deutschland. Dann doch bemerkenswert, dass Jens Spahn das Thema Atomenergie komplett ausgeklammert hat in seiner Diskussionsrunde. Und ja, wie du sagst, Friedrich Merz ist eigentlich ja, so ganz leise Töne irgendwie angestimmt hat, so ein bisschen lapidar. Man hat gemerkt, er will das jetzt vor der Energiewirtschaft nicht nochmal ausrollen. weil da hat sich doch der Wind durchaus gedreht. Also selbst die großen Betreiber der Kernkraftwerke haben am Ende nicht mehr wirklich ernsthaft darauf gedrängt, dass sie länger laufen sollen. Und eigentlich herrscht, glaube ich, in dem Punkt in der Energiebranche doch weitestgehend Einigkeit, dass das Thema durch ist und dass es auch nicht lohnt, da neue Investitionen reinzustecken, weil die Atomenergie zumindest Stand jetzt doch ein unheimlich teures Unterfangen ist und wir zum Beispiel mit Erneuerbaren oder dann gegebenenfalls eben mit, ja, mit Wasserstoffkraftwerken, bei denen man die Kosten aber auch noch nicht so gut kennt, dann am Ende des Tages doch besser bedient sind.
Genau.
Lass uns vielleicht nochmal auf ein zweites Thema gucken vom BDW-Kongress, so diese ganze Frage Finanzierung und Beschleunigung. Ich glaube, gerade die Finanzierung ist eben tatsächlich wirklich ein großes Thema, das immer mehr in den Fokus rückt. Haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, weil es einen Aufschlag gab von BDW, VKU, dem Stadtwerkeverband und Unterstützung durch ein Beratungshaus, einen Energiewendefonds aufzulegen, der helfen soll, privates Kapital in den Energiesektor zu lenken. Weil es stehen gigantische Milliardeninvestitionen an. Die Rede ist von Hunderten von Milliarden in den nächsten Jahren, die nötig sind, um Netze auszubauen, Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen, eben auch die angesprochenen Kraftwerke zu errichten. Ganz interessant, in einer Runde, bei der es um die Finanzierung der Energiewende ging, hat Thomas König, das ist der Netzvorstand von E.ON, mal ausgeführt, wie sich die Situation so im E.ON-Netz darstellt. E.ON ist der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland und die haben 15 Jahre gebraucht, um 1 Million erneuerbare Energienanlagen ans Netz zu bringen. Da kann ich mich selber ganz gut dran erinnern, weil es gab einen Festakt im letzten Jahr, den ich selbst moderiert habe. Da war Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hier in Brandenburg, war eine Anlage im Norden von Berlin, die dann als 1 Millionste auserkoren wurde, ein Windrad. Und jetzt sagt Thomas König, in den nächsten 6 Jahren kommen 6 Millionen Anlagen dazu. Also es wird einen rasanten Ausbau geben, zumindest wenn sich die Regierungsziele erfüllen, so wie sie momentan bestehen. Und er hat gesagt, für E.ON heißt das, in einer Minute schließen wir 3 neue Anlagen an. Und das ist natürlich schon richtig heftig und klar. Das geht nicht ohne die Erweiterung bestehender Kapazitäten, Netzausbau und da stellt sich natürlich irgendwie die Finanzierungsfrage. Das heißt zwar immer, dass es ganz viel Kapital gibt, es sei da, es sei einfach das abzurufen, aber da sagt die Branche natürlich, ja, ist nicht so einfach. Einerseits gerade bei den Netzen, dem regulierten Bereich, wo die Bundesnetzagentur klar festlegt, wie viel Gewinn, welche Rendite dürfen die Netzbetreiber dann eigentlich mit ihren Investitionen erzielen? Da gibt es natürlich immer irgendwie eine Debatte, weil die Bundesnetzagentur da einen klaren Prozentsatz festlegt für die Eigenkapitalverzinsung. Das ist ein Dauerthema in der Energiebranche, dass natürlich die Unternehmen immer sagen, das ist nicht hoch genug. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum...
Stopp mal kurz. 3 Anlagen wurden jetzt wieder angeschlossen, wollte ich nochmal sagen. 1 Minute ist rum. Also E.ON hat gerade 3 Anlagen angeschlossen. Ich habe nur mal auf die Uhr geguckt.
Und ich dachte schon, wir müssen den Podcast unterbrechen. Ja, naja, stimmt schon. Das heißt auch, dass ich jetzt gerade lang geredet habe. Aber es ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung, weil die Unternehmen müssen dafür halt eben auch Geld aufgeben. Und je mehr Geld sie aufnehmen, kann es eben sein, dass die Eigenkapitalquote irgendwann sinkt und die Banken auch irgendwann sagen, das gefällt uns nicht. Deine Kreditwürdigkeit nimmt gerade ab und deshalb ist es dringend geboten, irgendwie frisches Kapital in den Markt zu lotsen. Ich glaube, der Vorschlag von BDW VKU, der kam in der Branche insgesamt relativ gut an, auch gerade bei den kleineren Stadtwerken, weil auch die haben große Herausforderungen. Da war der Geschäftsführer der Osterholzer Stadtwerke, das ist irgendwie in der Nähe von Bremen, der hat gesagt, naja, wir haben eine Bilanzsumme von 120 Millionen Euro und genau diese Summe wollen wir auch bis 2030 investieren. Also das ist halt für so ein kleines Stadtwerk eine gigantische Nummer und echt eine große Herausforderung.
Ja, also man kann sicher sein, dass dieses Thema, also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie eine politische Entscheidung für so eine Art Fonds geben wird in dieser Legislatur, beziehungsweise es geht ja dann darum, was der Staat machen kann, um da Absicherungen zu treffen, damit privates Kapital da eben reinfließt. Aber man kann sicher sein, das ist das Thema der nächsten Jahre einfach, weil diese Summen 800 Milliarden irgendwie bis 2030 und dann 1,2 bis 35 sind einfach irre Summen. Jeder weiß, das muss investiert werden für die Transformation und da kann man ja auch mal sagen, selbst wenn es jetzt keine Energiewende geben würde, müsste man trotzdem investieren, weil Kraftwerke ausgetauscht werden müssen, weil sowieso Netze neu gebaut werden müssen. Also eine hohe Investitionssumme, die ist vielleicht nicht ganz so hoch dann, aber hätte man trotzdem, wenn man in Atomenergie wieder einsteigen wollte, dann wäre es natürlich noch deutlich mehr. Aber da kommt eine Menge Geld eben, ist nötig an Investitionen in Energieinfrastruktur und Erzeugung. Und da muss man auf jeden Fall sehr schnell Lösungen finden, wie man das hinbekommt einfach. Der Fonds ist eben ein Konzept, aber ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Diskussion dann in einer neuen Bundesregierung weiterentwickelt und ob man irgendwann, das wird ja auch mal wieder gesagt, dann erklärt, naja, bestimmte Themen, die auch mit Klimaschutz zu tun haben, werden vielleicht von der Schuldenbremse irgendwie ausgenommen, so wie man das auch ja mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr gemacht hat, dass man da Regelungen trifft, dass bestimmte Bereiche, die eben Zukunftsinvestitionen sind, so eine Art Generationenvertrag, dass man da eben Ausnahmeregelungen schafft. Also unter den normalen Haushaltsbedingungen ist das, glaube ich, einfach schwierig.
Ja, die Kostendebatte war natürlich auch ein Thema. Es ging dann immer wieder darum, auch zu betonen, wenn man es nicht macht, wenn man die Energiewende nicht macht, wird es auch sehr teuer. Ich habe mehrmals gehört, dass den Verweis auf das Ahrtal und die Schäden dort, die insgesamt auf 40 Milliarden Euro beziffert werden. Und jetzt haben wir ja gerade die Situation mit dem Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg, wo auch sicherlich ein riesen Milliardenbatzen an Schaden entstanden ist. Bei einem Panel war eine Geschäftsführerin oder Vorständin, ich entschuldige das, dass ich das nicht mehr genau weiß, des Regensburger Energieversorgers REWAG. Und die haben gesagt, naja, wir haben eben jetzt hier gigantische Schäden, die auch durchaus eben Folge sind von Klimawandel, die sich jetzt hier bei uns in der ganzen Region irgendwie ausbreiten. Und das muss man halt stets und ständig mit berücksichtigen. Wenn wir die Investitionen in die Energiewende jetzt nicht tätigen, dann kommen eben öfter solche Kosten zustande, die auch wirklich hohe Milliardenbeträge dann am Ende des Tages verursachen.
Das ist definitiv so. Ich hatte diese Woche noch eine Zahl gesehen, 80 Milliarden Schäden 2022 durch Extremwetterereignisse in Deutschland. Wenn man das jetzt natürlich hochrechnen würde, jetzt kommt man auf ähnliche Summen, wenn das jedes Jahr so anfällt und mehr, dann ist es definitiv noch mehr als das, was jetzt in die Transformation investiert werden muss, was sich da anhäuft an Zahlen.
Es gab nicht nur BDW-Kongress, vielleicht irgendwie einen Blick auf noch ein paar andere Themen, auch ein Thema, das du bearbeitet hattest. Das Bundeswirtschaftsministerium müsste eigentlich schon seit 2 Jahren einen Bericht zum Kohleausstieg vorlegen, um zu gucken, wie entwickeln sich die Kapazitäten. Jetzt haben wir lange gerade darüber gesprochen, über die Kraftwerksstrategie, und genau aus dem Grund, weil die nicht da ist, unter anderem verschiebt das Bundeswirtschaftsministerium die Vorlage dieses Berichts erneut. Gab es natürlich auch irgendwie Kritik, vor allem von der FDP, die sagt, Bundeswirtschaftsministerium sollte mal liefern. Der nächste Bericht steht an fürs Jahr 2026. Kann man Bericht 1 und 2 eigentlich direkt zusammenführen? Noch ein anderes Kohlethema haben wir auch gerade schon angeschnitten. Die Kraftwerksbetreiber werden für den vorgezogenen Kohleausstieg entschädigt. Da gibt es jetzt Klarheit im Fall der LEAG, des ostdeutschen Braunkohlekraftwerksbetreibers. Da hat die EU-Kommission grünes Licht gegeben für die Entschädigung, die sich auf bis zu 1,75 Milliarden Euro, glaube ich, belaufen kann. Jetzt steht erstmal ein bisschen kleinerer Betrag von 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung, der vor allem dann für die Rekultivierung auch irgendwie angedacht ist, aber auch dafür, dass die LEAG umsteuern kann auf die Produktion erneuerbarer Energien, was das Unternehmen durchaus ja im kleinen Stile schon macht, aber da auch ambitionierte Ziele hat, das irgendwie hochzufahren. Und vielleicht noch so ein kleines letztes Thema, was auch noch gelaufen ist. Die ehemaligen Gazprom-Germania-Gesellschaften, die in einer turbulenten Aktion dann irgendwie verstaatlicht wurden, weil sie auf kuriose Weise von Moskau irgendwie an einen DJ und Autohändler übertragen werden sollten und dann liquidiert werden sollten. Das hätte sicherlich massive wirtschaftliche Folgen für Deutschland gehabt. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium in einer Nacht-und-Nebel-Aktion noch abgewendet, die Unternehmen unter staatlicher Aufsicht gestellt. Da gab es übrigens Lob von Friedrich Merz beim BDW-Kongress für dieses ganze Energiekrisenhandling. Aber Die wurden dann umbenannt mittlerweile in teilweise zumindest der Mutterkonzern in Securing Energy for Europe, kurz SEFE in der deutschen Aussprache bei uns immer. Und da gibt es auch noch Tochterunternehmen, die bisher noch nicht umbenannt sind, die noch die Namen tragen, die sie auch unter Gazprom Eigentümerschaft hatten. Und das ist unter anderem der Gasspeicherbetreiber Astora, der in Rheden den größten deutschen Gasspeicherbetreiber betreibt. Und der wird umbenannt in SEFE Storage und auch die Handelsgesellschaft Wingas, die aber schon seit langem so heißt, auch die soll jetzt noch umbenannt werden, bevor dann möglicherweise vor im Jahr 2026 die Reprivatisierung dann bei SEFE wieder stattfindet, weil es soll nicht ewig in Staatshand bleiben.
Und der DJ heißt jetzt auch DJ SEFE oder wie heißt der jetzt?
Ja, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Sei denn, du findest es raus bis zur nächsten Woche, dann kommt unsere nächste Folge und ich kann schon mal spoilern, es wird eine besondere Folge für uns beide. Der eine oder andere ahnt vielleicht schon, was es ist, aber nächste Woche kommt die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin eine schöne Zeit. Carsten, dir eine gute Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.